Ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Großer Gott, du bist unsere Hoffnung, unsere Stärke. Wir stehen vor dir und bitten um deine Hilfe, bitten um, dass du uns Demut schenkst, dass du uns hilfst beim Hören, beim Reden, dass du da auch die körperliche Kraft und Konzentration für schenkst und dass du ja, gegenwärtig bist, dass du wirkst in uns, was dir gefällt, durch dein Wort, durch dein Wirken in der Geschichte und ja, für die Berichte davon. Und ja, danke, dass wir zu dir beten dürfen und dass du helfen kannst. Amen. Ein Mann musste Tag für Tag schwer arbeiten. Von morgens bis abends. Und dabei murmelt er immer vor sich hin, hätte Adam damals nicht gesündigt. Der alte Adam, der ist an allem schuld. Wegen ihm muss ich im Schweiße meines Angesichts jetzt mein Brot verdienen. Alter Adam, alter Adam. Ein anderer Mann arbeitete mit ihm zusammen und sie teilten sich auch ein Zimmer in der Arbeiterbaracke. Und irgendwann stellte der Arbeitskollege eine Dose auf ihren Tisch in ihrem gemeinsamen Zimmer. Und er sagte zu dem Mann, das ist zwar unser Zimmer, aber das ist meine Dose. Ich möchte nicht, dass du da reinschaust. Am Anfang war es leicht für den Mann, darauf zu hören. Aber irgendwann reizte ihn die Dose. Immer mehr. Was mag da wohl drin sein? Er begann sich von außen ganz genau anzuschauen. Und irgendwann dachte er, es wird doch nicht so schlimm sein, reinzuschauen. Mein Kollege weiß, was drin ist, ich möchte es auch wissen. Er wird es ja gar nicht merken. Und dann, er schaute rein. Und in der Dose lag nur ein Zettel. Er nahm den Zettel und er las ihn. Auf dem Zettel stand, du alter Schurke, du beschwerst dich über Adam. Wenn du im Garten Eden gewesen wärst, du hättest genauso gehandelt wie Adam. Hätte Adam damals nicht gesündigt? Vielleicht kennst du den Gedanken. Adam an allem schuld? Wie hätten wir wohl reagiert? Und das wirklich mal auch als offene Frage. Wäre es möglich gewesen, dass wir der Prüfung standhalten, die Gott ihm auferlegt hatte? Gehört es zu unserem Wesen als Menschen dazu, dass wir sündigen, dass wir uns verführen lassen? Wir sind immer noch in unserer Reihe darüber, die Predigtreihe, was der Mensch ist. Und da müssen wir auch diese Fragen stellen. Und wir sind jetzt an einem Punkt 2 Wochen vor Ostern. Und wir hatten die letzten Male immer wieder den gleichen oder einen ähnlichen Grundtenor. Der Mensch leitet seine Existenz und Identität komplett von Gott ab. Der Mensch ist von Gott gewollt, geschaffen und von Gott gesegnet. Gott hat den Menschen an sich genial aufgebaut, mit Körper und Seele. Er hat den Menschen viel gegeben und ihm eine hohe Aufgabe in dieser Welt anvertraut. Und Gott stellt den Menschen zu sich selbst in Beziehung. Der Mensch darf Gott kennen, kann von ihm angeredet werden, darf empfangen, Liebe, Beziehung, Sinn und Identität. Also der Mensch so sehr von Gott abhängig und so reich von Gott beschenkt. Und dann letzte Woche, der Mensch lebt nicht richtig als Leib, Seele, Wesen. Das eigentliche Problem ist aber nicht, dass er dabei nicht einfach mit sich nicht klarkommt, beziehungsweise nicht als solches Körper-Seele-Wesen richtig lebt, sondern das Problem ist, wie er sich zu Gott verhält. Und darum soll es heute gehen, was der Mensch selbst wählt, gegen Gott zu sein. Ein Rebell, ein Götzenanbeter und ein Verurteilter. Man könnte auch sagen, der Mensch ein Sünder. Dieser Wahrheit wollen wir uns heute stellen. Und wir starten mit dem ersten Punkt, der Mensch ein Rebell. Und dazu schauen wir, was am Anfang zwischen Adam und Gott im Garten Eden passiert ist. Gott hatte den Menschen also eine wunderschöne und perfekte Welt anvertraut. Sie hatten Gemeinschaft, sie durften alles genießen, was Gott gemacht hatte. Es gab nur eine Regel: Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du, Mensch, nicht essen. Und dazu gab es eine Warnung: Wenn du davon isst, musst du sterben. Also viel Freiraum, viel Segen, aber auch eine Grenze, ein Gebot. Eine Sache, die der Schöpfer seinen Geschöpfen vorschreibt. So, und dann kommt Kapitel 3. Der Gegenspieler Gottes tritt auf, der Teufel, in Person einer Schlange. Er ist einfach da und er verwickelt Eva in ein Gespräch. Gott hat echt gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Doch dürfen wir, nur den Baum in der Mitte, von dem dürfen wir nicht essen und ihn auch nicht anfassen, sonst sterben wir. Und dann sagt die Schlange Folgendes. 1. Mose 3, Vers 4. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Die Schlange stellt den Schöpfer in Frage. Sie bietet eine Alternative an. Ihr werdet gar nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott und werdet selbst erkennen können, was gut und was böse ist. Woher will Eva wissen, wem sie glauben soll? Was, wenn die Schlange doch recht hat? Was, wenn Gott mir tatsächlich etwas vorenthält? Was, wenn Gott gar nicht so freigebig ist, wie er sich bisher gegeben hat? Was gibt es da noch jenseits dem Platz, den der Schöpfer mir zugewiesen hat? Gibt es noch mehr Freiheit, noch mehr Glück, ein noch besseres Leben als mit ihm und nach seinem Willen? Wir wissen nicht, was in Eva vorging. Ich weiß, was manchmal in mir vorgeht. Und das sind leider ähnliche Fragen wie diese. Was tut Eva? Vers 6. Und die Frau Eva sah, dass der Baum gut zur Speise und es eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Eva isst, Adam isst. Sie essen von dem Baum, von dem Gott gesagt hat, esst nicht davon. Die Story der Schlange zu verlockend. Zu viel, was sie verpassen könnten, wenn sie nur auf Gott hören. Und wieder, wir wissen nicht, was Eva und Adam dachten. Aber ich weiß, was ich denke und ich weiß, was ich manchmal tue. Und da sehe ich auch bei mir sehr, sehr viel Rebellion gegen einen Gott, der so liebenswürdig ist bis zum Gehtnichtmehr. Ein Gott, der aber auch als Gott Anspruch hat auf mein Leben und darauf, dass ich ihm die Ehre gebe. Und schaut, wenn wir weitere Bibelstellen lesen, sehen wir genau das. Gott hat es so sehr verdient, dass wir ihn als den ehren und verehren, der er ist. 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot, keine anderen Götter neben mir. Und auch hier, das Gebot kommt nach der Gnade, nach der Erlösung, nach dem Geschenk. Ich habe dich, Volk Israel, aus Ägypten geführt, wo ihr Sklaven wart. Und jetzt habt keinen anderen Gott neben mir. Ich gebiete euch das, nachdem ich euch befreit habe, nachdem ich euch beschenkt habe. Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Es ist nur richtig, wenn wir Gott alle Ehre geben, wenn er alle Ehre bekommt, wenn alle seine Herrlichkeit anerkennen und sich darüber freuen. Warum ist das nur richtig? Weil er der Schöpfer ist, weil er einfach alles gemacht hat. Und deshalb auch Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Gott ist die Quelle des Lebens und in seinem Licht sehen wir das Licht. Von ihm kommt alles Gute. Und wenn er sich verherrlicht, er groß zeigt, groß rauslässt, wie und was er ist, dann wird das auch für uns zum Segen. Es wird uns zum Glücklich sein. Er lässt sein Licht leuchten, was für uns bedeutet, an seinem Licht teilzuhaben. Im Westminster Katechismus wurde es mal so formuliert, als allererste Frage. Erste Frage, was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Antwort, die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Also die erste und ranghöchste Aufgabe des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und das mit Freude an ihm selbst, weil er uns allen Grund dazu gibt. Jemand hat diese Sache mal verglichen mit dem, wie Hunde und Katzen so sind oder wie sie wirken. In dem Buch Katzen, Hunde und die Herrlichkeit Gottes. Und da schreiben die Autoren Folgendes. Ein Hund sagt, du streichelst mich, du fütterst mich, du beschützt mich, du liebst mich. Du musst Gott sein. Also der Hund ist dem Herrchen treu und ergeben. Eine Katze sagt, du streichelst mich, du fütterst mich, du beschützt mich, du liebst mich. Ich muss Gott sein. Also sie lässt sich von ihrem Herrchen verwöhnen und denkt, es geht um sie. Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal. So kann man es auch sagen. Ist nicht von mir der Spruch. Nun ist das eine Frage auch an uns. Sehen wir uns in Bezug auf Gott eher wie ein Hund oder eher wie eine Katze? Unsere Bestimmung als Mensch ist es, Gott zu ehren, Gott zu verherrlichen. Und wenn wir damit jetzt nochmal zurück zu 1. Mose 3 gehen. Adam und Eva weigern sich, Gott die Ehre zu geben. Sie weigern sich, ihn als den anzuerkennen, der er ist. Sie hören in dieser kleinen Sache nicht auf ihn. Und damit weigern sie sich, nach seiner vorgegebenen und guten Ordnung zu leben. Sie weigern sich in Gott, der die einzige Quelle allen Gutes ist. Sie weigern sich, in ihm ihr eigenes Glück zu finden. Und man kann sich fragen, man fragt sich, warum? Ist es das wirklich wert? Nur um selbst entscheiden zu können, nur um mal zu schauen, wie es ist, ohne Gott zu leben, wie es ist, zu tun, wovor er uns gewarnt hat. Er ist so liebevoll, so großzügig und der Schöpfer, er weiß es doch besser. Aber, und da sind Adam und Eva nicht die Einzigen, bevor wir Menschen unter Gott als guten Herrscher dienen, möchten wir lieber zum Diener sonst irgendeines geschaffenen Herrn werden, nur um nicht unter dem Wort Gottes zu stehen, sondern selbst bestimmen zu können und sich ein bisschen wie ein Herr zu fühlen. Wir Menschen laufen freiwillig weg von Gott. Und das geschieht an sich mit jeder Sünde. Jede Sünde, jeder Ungehorsam ist im Kern das. Gott Unehre bereiten, dem mächtigsten und herrlichsten Wesen im Universum das verweigern, was ihm zusteht und so schuldig vor ihm werden. Und ich weiß nicht, wie du zu Gott stehst, was du mit ihm erlebt hast, was du über ihn für wahr hältst. Aber wenn du nur mal das nimmst, was wir hier am Anfang bei der Schöpfung hatten, auch in den letzten Predigten, oder wenn du nur mal das nimmst, wie Jesus in den Evangelien den Menschen begegnet, dann sehen wir zwei Dinge. Er ist mächtig bis zum Gehtnichtmehr, er kann alles und er tut so viel Gutes und gibt so viel Gutes. Jesus heilt Leute, die jahrelang unter ihrer Krankheit litten. Er wird denen zum Freund, die keiner mochte. Gott krönt uns mit Herrlichkeit und Pracht. Er setzt den Menschen in eine perfekte Welt, die sie damals noch war. Und auch wenn wir ihn so in unserem Leben erlebt haben, es gibt immer Dinge, die er geschenkt hat, die nicht selbstverständlich sind, auf die wir keinen Anspruch haben. Es sind nicht unbedingt äußere Dinge wie Essen, Kleidung oder Wohnraum. Und selbst das hat er ja meistens uns gegeben. Aber vor allem sind das geistliche Segnungen, Geschenke für unseren inneren Menschen. Das hält er uns hin. Damit will er uns Gutes tun und worauf es so viel mehr ankommt. Und wenn wir da ein bisschen gesehen und geschmeckt haben, wie freundlich der Herr ist und wir gesehen haben, wie mächtig er ist, dann sollte uns das ernsthaft zum Nachdenken darüber bringen, wie es sein kann, dass wir ihn nicht immer und ständig Gott sein lassen über unser Leben. Wie kann es sein, dass wir ihn so oft geringschätzig behandeln? Und liebe Gemeinde, ich nehme mich da nicht aus. Wie gesagt, ich bin da auch über mich erschrocken. Auch diese Woche bei der Vorbereitung zu merken, wie oft ich doch meinem lieben Vater zurückweise. Da kann ich nur sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Was ist der Mensch? Er entscheidet sich dazu, ein Rebell zu sein. Das war unser erster Punkt. Und an die Stelle Gottes setzt der Mensch etwas anderes. Wahrscheinlich setzt er immer sich selbst dorthin, aber oft getan durch andere Dinge. Zum Teil sind das gute Dinge, ehrenwerte Dinge, die manchmal gar nicht so anders aussehen als Gott oder als das, was er für gut hält, die aber niemals seinen Platz einnehmen können. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Mensch, ein Götzenanbeter. Und dann kann der Mensch so sehr meinen, frei zu sein. Er kann sich seiner Stellung nicht ganz entledigen. Er wird niemals zum Schöpfer. Er ist immer Geschöpf und als solcher untertan und nicht frei und souverän in seinen Möglichkeiten. An die Stelle Gottes treten andere Gebieter, andere Götter, Götzen. Oder eben der Mensch selbst. Er wird sein eigener Sklave. Und dieses ganze Thema nimmt in der Bibel viel Raum ein. Der Mensch setzt jemand oder etwas anderes an die Stelle Gottes. Im Alten Testament sind das oft die Götzen, ausgedachte Götter, oft von den anderen Völkern. Und da sagt Jeremia zum Beispiel zu Israel in Jeremia 2, Vers 11. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Also Israel hat Gott eingetauscht gegen andere Götter, die aber eigentlich gar keine Götter sind und nichts nützen. Warum nützen sie nichts? Weil sie ausgedacht sind, sie tot sind. Man hatte Figuren, Statuen, dachte, da steht ein reales Gottwesen dahinter. Man konnte ihn immerhin sehen und viele andere haben es doch auch gemacht. Und von diesen Götzen versprach man sich Wohlstand, Glück in der Liebe, Erfolg, eine gute Familie. Und manchmal gaben sie das einem auch. So schien es zumindest. Man opferte ihn und in den nächsten Wochen ging es einem gut. Und das war bei Gott nicht immer so. Mit ihm ging es einem auch mal schlecht. So was lesen wir zum Beispiel in Jeremia 44. Israel war gerade von der Übermacht Babylon besiegt worden. Jeremia sagt ihnen, fangt wieder an, Gott zu verehren und nicht die Götzen. Deswegen seid ihr ja vertrieben worden. Und dann heißt es in Jeremia 44 ab Vers 15, und alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern Rauchopfer dargebracht hatten, und alle Frauen, die in großer Menge dastanden, und das ganze Volk, das im Land Ägypten in Patros wohnte, antwortete dem Herrn, dem Jeremia. Was das Wort betrifft, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich hören. sondern wir wollen bestimmt all das tun, was aus unserem eigenen Mund hervorgegangen ist, der Königin des Himmels Rauchopfer darbringen und ihr Trankopfer spenden, so wie wir es getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere Obersten, in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem. Da hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir sahen kein Unglück. Aber seitdem wir aufgehört haben, der Königin des Himmels Rauchopfer darzubringen und ihr Trankopfer zu spenden, haben wir an allem Mangel gehabt und sind durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben worden. Also sie haben es genau andersrum interpretiert. Mit der Königin des Himmels ging es uns besser. Wir haben aufgehört, ihr zu opfern und deswegen geht es uns jetzt schlecht. Und ja, es kann so sehr so aussehen, als würden falsche Götter einem was geben. Es kann alles dafür sprechen, dass man diesem oder jenem Gott, dass man mit ihm besser dran ist. Es kann sich gut anfühlen mit einem falschen Gott. Luther sagt im großen Katechismus Folgendes: Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Wer dein Gott ist, ist eine Sache deines Herzens, deines inneren Menschen. Und da geht es dann nicht darum, ob dieser Gott eine Figur ist, irgendein Gottwesen oder ob dieser Gott eine Sache ist, ein bestimmter Lebensstil, eine Ideologie oder ob dein Gott immaterielle Güter sind, wie Komfort, Genuss oder soziale Gerechtigkeit. Und dann können das sogar an sich gute Dinge sein. Es können Sachen sein, die wirklich real sind und die auch wirklich sehr mächtig sein können. Wie zum Beispiel Geld. Du hängst dein Herz an Geld und verlässt dich darauf, dass dein Geld dir alles bietet, was du als Mensch brauchst. Dann ist Geld dein Gott. Und ja, das kann ein Leben lang gut gehen, dass dir Geld Glück, Zufriedenheit und Sicherheit gibt. Du dabei auch nie ein schlechtes Gewissen hast und du dein Geld sogar ehrlich verdient hast. Und du kannst trotzdem am Leben vorbeigelebt haben, weil du nicht Gott die Ehre gegeben hast, der alle Ehre verdient. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und dem anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, der Gott des Geldes oder einfach Geld. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Und Geld ist vielleicht der größte Götze, der Gottes Platz für sich beansprucht. Die ganze Welt dient ihm. Und auch für uns Christen ist es so leicht, ihm zu erliegen und so schwer, ihn zu entlarven. Da geht es beim Geld nämlich auch nicht, eben oft nicht um das Geld an sich, sondern um das, was man durch das Geld bekommt. Das Geld ist ein vordergründiger Götze, aber dahinter stecken tiefer liegende Götzen im Herzen. Das führt Timothy Keller in seinem Buch »Es ist nicht alles Gott, was glänzt«, führt er einiges zu aus, beim Thema Geld und auch bei anderen Götzen. So kann man sich zum Beispiel danach sehnen, viel Geld zu besitzen, um damit Kontrolle auszuüben, um sich sein Leben selbst so zu basteln, wie es sein soll. Man immer genug zurückliegen hat, um auf alle Eventualitäten reagieren zu können. Man kann nach Geld streben, um sich Zutritt zu gehobeneren Gesellschaftsschichten zu verschaffen, um in einem besseren Wohnviertel wohnen zu können, um mitreden zu können bei Aktienentwicklungen oder Hausbautrends. Oder man kann immer mehr Geld haben wollen, einfach um mehr genießen zu können. Bessere Urlaube, leckereres Essen, mehr Komfort, bessere Technik. Geld eröffnet einem viele Vorzüge und viele Vergnügungen. Mammon ist sehr real und ist sehr mächtig. Aber er ist nicht realer und nicht mächtiger als Gott. Timothy Keller nennt in seinem Buch dann noch ein Beispiel von einem Ehepaar, die auch dem Gott des Geldes erlegen sind und das auf unterschiedliche Weise tun. Und dazu schreibt er: Einer der Pastoren in meiner Gemeinde versuchte einmal, einem Ehepaar seelsorgerlich zu helfen, das sich wegen seiner Finanzen stritt. Die Frau bezeichnete ihren Mann als Geizkragen. Eines Tages sprach der Pastor unter vier Augen mit dem Mann, der sich erbittert über seine Frau beklagte, weil sie Unsummen für ihre Kleidung und ihr Aussehen verschwendete. Es lag auf der Hand. Die Frau wollte in den Augen der anderen Menschen attraktiv sein. Deshalb gab sie so viel Geld für Äußeres aus. Der Pastor erklärte ihm das Konzept der vordergründigen und der tiefer liegenden Götzen. Dein Problem ist aber nicht besser als das deiner Frau, erklärte er ihm. Du befriedigst dein Streben nach Sicherheit, indem du jeden Cent auf die hohe Kante legst. Damit gibst du ebenso viel Geld aus wie deine Frau, nur eben für Vorsorge, Schutz und Kontrolle. Zitat Ende. Die beiden waren froh, dass sie mit dem Pastor geredet haben, dass sie es aufgedeckt wurden, womit sie nicht gerechnet hatten. Mammon schafft Unfrieden. Es kann sich gut anfühlen, kann sicherer scheinen und konstanter sein als mit dem lebendigen Gott. Richtiger ist es dadurch nicht. Und das muss ich auch mir selbst immer wieder predigen. Ein gutes Leben und vor allem ein richtiges Leben. Es hängt nicht am Geld. Und das heißt auch nicht, dass jeder, der reich ist, automatisch eher mehr daneben liegt als einer, der arm ist. Es gibt Leute, die sind reicher als ich und geben und trotzdem dienen sie mit ihrem Besitz so viel besser anderen Menschen. Sie geben ihn viel großzügiger weg und hängen weniger an ihrem Geld als ich an meinem. Und dann gibt es auch noch andere Götter. Habakuk 1, Vers 11. Da heißt es über die babylonische Armee, dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und wird schuldig. So ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Was man selbst zustande bringen kann zum Gott werden. Der Beruf, die Leistungsfähigkeit. Alles, worauf man sich etwas einbildet. Alles, woran man, wie Luther gesagt hat, sein Herz hängt und sich darauf verlässt. Alles kann zum Gott, zum Götze werden. Was ist es bei dir? Was darf man dir nicht nehmen. Wir können an Hiob denken, den wir vor ein paar Wochen hatten. Was hast du alles Gutes im Leben, aber wo verwechselst du vielleicht die Gabe mit dem Geber? Wo ist der Segen, den du hast, dir wichtiger als Gott, von dem er kommt? Denken wir an letzte Woche. Unser Körper und unsere Seele bieten 1000 Einfallstore für die Sünde. Und dabei geht es auch immer um die Frage, wem dienst du? Und so können auch die Götzen überall auftreten. Überall sind sozusagen Schlangen, die uns wie im Garten Eden einflüstern. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Kann Gott wirklich alles für dich sein? Was, wenn es hier oder dort noch mehr für dich gibt? Diese Götzen erzählen tolle Geschichten. Erzählen, wie auch andere durch sie zu einem guten Leben gekommen sind. Und dann stehen wir manchmal da und wissen nicht, was Wahrheit ist, wissen nicht, was richtig ist, wissen nicht, wo die feinen Unterschiede sind zwischen Gott und Götze. So ging es auch Adam und Eva im Garten. Sie hatten zwei Geschichten, zwei Wahrheiten. Wem sollten sie glauben? Bonhoeffer nimmt darauf Bezug und schreibt Folgendes. Ihr werdet mitnichten sterben, ihr müsst des Todes sterben. Das war das Gespräch im Garten Eden. Und in diesen beiden Sätzen klafft nunmehr für Adam die Welt auseinander. Satz steht gegen Satz. Das geht über seine Fassungskraft. Denn wie sollte er wissen, was Lüge ist? Wahrheit gegen Wahrheit. Gottes Wahrheit gegen Schlangenwahrheit. Gottes Wahrheit verbunden mit dem Verbot. Die Schlangenwahrheit verbunden mit der Verheißung. Gottes Wahrheit auf meine Grenze weisend. Die Schlangenwahrheit auf meine Grenzenlosigkeit weisend. Zitat Ende. Warum sucht sich der Mensch andere Götter? Götzen geben tolle Versprechungen. Sie geben uns etwas, was Gott nicht gibt. Gott sagt, in der Begrenzung liegt Glück. Im Geben liegt Segen. weil man nur dann frei ist, selbst auch wirklich zu empfangen. Und zwar das zu empfangen, was Gott einem geben möchte. Welche Versprechungen werden gegeben, ist nicht so wichtig wie die Frage, von wem werden sie gegeben. Gott, der sich durch ein Buch offenbart. Ja, so ist der Gott der Bibel. Und die Worte der Bibel sind dann nicht nur, meiner Meinung nach, überzeugende Worte, nicht nur ausgezeichnete Worte, eine so stimmige Geschichte und Weltsicht. Nein, über diese Tatsache hinaus offenbaren die Worte der Bibel einen lebendigen Gott, zu dem Beziehung möglich ist. Er selbst redet. Und er selbst ist damit allen Götzen so weit überlegen, so unscheinbar und so begrenzt er und das Leben unter seiner Herrschaft manchmal scheint. Und dabei ist nicht er das Problem, sondern wir. Und deshalb kommt nach Rebellion und Götzenanbetung noch ein dritter, kürzerer Punkt, der Mensch, ein zu Recht Verurteilter. Und was wir bisher hatten, lässt sich gut mit folgendem Vers zusammenfassen. Wir hatten vorhin schon Jeremia 2, Vers 11. Israel hat seinen Gott, seine Herrlichkeit eingetauscht gegen Götzen, die nicht sind. Und dann sagt Jeremia 2 Verse weiter, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Israel begeht eine zweifache Sünde. Sie verlassen Gott, die Quelle allen Lebens, rebellieren gegen ihn, wollen ihn nicht als Gott anerkennen. Und stattdessen suchen sie sich andere Götter. Sie werden Götzenanbeter. Sie versprechen sich davon mehr und liegen damit komplett daneben. Und all das nahm im Garten Eden seinen Anfang. Und es setzt sich von da an die ganze Zeit fort bis zu uns. Und Gott kann da nicht einfach sagen, ach egal, ich nehmen sie trotzdem an. Er kann es nicht und er will es nicht. Warum? Weil er selbst dann diese wichtigste Regel des Universums, die in ihm selbst begründet liegt, weil er dann diese wichtigste Regel nicht aufrechterhalten würde, wenn er akzeptieren würde, dass jemand oder etwas anderes als Gott verehrt wird. Das ist die wichtigste Regel, dass er als herrlichstes, unvollkommenstes Wesen alle Ehre bekommt. Das ist es, worum es geht. Das ist es, worauf es ankommt, dass Gott sich verherrlicht. Würde er das nicht tun, würde das Universum ins Chaos stürzen, weil daran alles hängt. Alles, was existiert, baut auf seiner Herrlichkeit auf. Und wie gesagt, hatten wir vorhin schon, es wäre auch für uns schlecht, wenn Gott dieses Ziel, seine eigene Verherrlichung, nicht verfolgen würde, weil eben auch nur wir darin, in dem, was Gott ist, in seiner Herrlichkeit, wir nur dort Heil, Leben und Glück erfahren. Und dann ist jede Sünde eine Verletzung der ewigen Ehre Gottes. Jede Sünde verdient ewige Strafe. Und das kann von uns durch nichts wieder gut gemacht werden. Wenn wir irgendetwas für Gott tun, wenn wir ihm gehorchen, tun wir ja eh nur das, was wir zu tun schuldig sind. Wir geben ihm die Ehre. Das müssen wir eh tun. Und das heißt dann auch, wo wir seine Ehre verletzt haben, das lässt sich nicht ausgleichen, nicht wieder gut machen. Wir haben nie etwas bei ihm gut. Wir sind beschenkt, ja, reich gesegnet, ja, aber nicht insofern, als dass wir damit einen Anspruch bei Gott hätten. Und mit der kleinsten Sünde kommen wir ins Minus, das wir nicht wieder ausgleichen können. Und weil es ein Minus gegenüber der unfassbar großen Herrlichkeit ist, ist auch die Strafe dafür unfassbar groß. Es ist eine ewige Strafe. Wieso sollten wir es verdient haben, nachdem wir ihn abgelehnt haben, auch nur einmal noch mit ihm leben zu dürfen? Es wäre Gnade. Pure Gnade. Und damit stehen wir vor Ostern. An Ostern gipfelt es, dass Gott sich verherrlicht und wir darin Heil empfangen. Gott schickt seinen Sohn Jesus, um Menschen von ihrer Schuld, von der Macht anderer Götzen und von ihrer ewigen Strafe zu retten. Jesus gesandt zu uns Menschen. Und was machten die Menschen? Was hat jeder von uns mindestens einmal gemacht? Jesus abgelehnt. Seine guten Worte abgelehnt. Nicht auf ihn gehört. Ihm die Ehre verweigert, die ihm zusteht. Und damit haben wir seinen Anspruch abgelehnt, über unser Leben gebieten zu dürfen und eingestimmt in die Rufe, kreuzige, kreuzige ihn. Bevor dieser über uns herrscht, wollen wir lieber mindestens einmal selbst entschieden haben. Bevor wir so radikal lieben, wie er es fordert, und uns damit selbst begrenzen, wollen wir wenigstens einmal grenzenlos gelebt haben. Und damit hat jeder von uns das mindestens einmal gemacht, Jesus getötet. Er hing dort wegen jeder einzelnen Sünde von uns. Und das, obwohl er uns liebt und uns nur Gutes wollte. Und das ist dann so absurd, wenn man sich das vorstellt, was da passiert. Von Seiten der Menschen aus ist der Tod Jesu eine bewusste Ablehnung von Gott und von Gottes Herrschaft über unser Leben. Und dasselbe Ereignis, derselbe Akt ist von Gottes Seite aus, ich gebe mein Leben selbst hin für sie. Gott selbst gibt sich bis in den Tod durch die Hand seiner eigenen Geschöpfe. Warum? Um stellvertretend für sie einen Tod zu sterben, den sie verdient haben. Damit lässt er jeden Götzendienst als völlig verrückt dastehen, weil er als Gott so aktiv wird, wie es kein Götze tun kann. Und der Mächtigste zum Diener wird. Der Heiligste seine Liebe zeigt und aus Liebe sich selbst opfert für die, die diese anderen Götter gewählt haben und ihn in seiner ganzen Herrlichkeit verworfen haben. Aber er will uns einfach nicht in der Rebellion und in der Gottesferne lassen. Er sprudelt über vor Liebe zu uns, zu selbstgewählter Liebe. Und dann ist das der einzige Weg, der jedem von uns bleibt. Nur der ewige Sohn Gottes, der Mensch wird, kann die Ehre der Menschen vor dem Vater wiederherstellen, weil er vollkommen ist und er jetzt das Maximum aufbringt, was ein Mensch an Herrlichkeit aufbringen kann. Er sein Leben für die Ehre Gottes gibt, komplett, und es für die gibt, die nichts von ihm wissen wollten. Und er aus diesem Überschuss an Herrlichkeit, er auch anderen daran Anteil geben kann und er sie dadurch wieder vor Gott ins rechte Licht rücken kann. Und dann kommt der Ostermorgen und gegen aller Wahrscheinlichkeit hat nicht der Tod gesiegt, nicht die Schlange, nicht die Sünde und nicht die anderen Götter, sondern Jesus. Jesus steht von den Toten auf. Der Vater akzeptiert die Herrlichkeit dieses Opfers und er schenkt allen neues Leben, denen es jetzt langsam dämmert. Diese Geschichte will ich glauben. Diese Geschichte kann ich glauben. Diesen Gott will ich anbeten. Diesen Jesus will ich lieben, ihm folgen und ihm gehorchen. Wir haben jetzt noch 2 Wochen bis Ostern. Und diese Gedanken wollte ich euch mitgeben für diese Zeit bis Ostern. Was ist der Mensch? Wer bist du? Wie stehst du vor deinem Schöpfer? Was denkst du, wer du ihm gegenüber bist? Stehst du vor ihm im Bewusstsein deiner Schuld, in dem Wissen, dass du ihm hättest alle Ehre geben sollen? Stehst du vor Gott mit Jesus? Und wisst ihr, wir können nicht aus eigener Willenskraft die anderen Götter einfach wegnehmen. Darum geht's nicht. Gott befreit uns, Gott rettet uns, Gott vergibt uns und Gott macht uns neu. Lass Jesus in deinem Herzen groß werden. Dann wird aus einem Rebell ein Liebender. Aus einem Götzenanbeter, ein Gottesdiener, aus einem Verurteilten, ein Begnadigter. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, noch eine gesegnete Woche und möchte euch auch im Namen unseres Gottes seinen Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und wir nehmen noch einmal Platz und hören auf ein Postludium.